Moin Moin und herzlich willkommen. Hatten alle einen Kaffee und was zu essen, das sind beste Voraussetzungen. Smarte Wege im Chaos, Echtzeitmobilitätsanalysen für Katastropheneinsätze. Das ist natürlich jetzt erstmal ein hochtrabender Titel. Ich hoffe, der Vortrag wird diesem Anspruch gerecht. Mein Name ist Julian und ich bin vom HIGIT, dem Heidelberg Institute for Geoinformation Technology. Wir sind ein Institut an der Universität Heidelberg und wir versuchen konstant, Geoinformationstechnologien für den humanitären, den gesellschaftlichen und Umwelteinsatz zu entwickeln, aus der Forschung zu übertragen in Anwendungen und Tools und die mit unseren Partnerorganisationen und den Organisationen, mit denen wir arbeiten, sinnvoll in die Anwendung zu bringen. Wir sind nicht profitorientiert, alles was wir tun ist Open Data und Open Source und die Ergebnisse stehen als Publikationen oder auch einfach als Daten oder Software für jeden zur Verfügung und können verwendet werden. Es soll im Grunde und Ganzen jetzt heute nicht mehr um den Open Root Service gehen, aber trotzdem muss ich euch noch mal kurz abholen. Ich bin sehr dankbar, dass die Themen vorher schon in die Routing-Details reingegangen sind. Das heißt, die den Graphhopper-Vortrag zum Beispiel gesehen haben, ihr wisst jetzt ganz gut Bescheid, was Routing an sich ist. Der Open Root Service selber ist eine von den bekannten und verfügbaren Open Source Routing Engines. Wir bieten darüber hinaus eine Public API an, hinter der dieser Open Root Service läuft. Das heißt, es ist auch ein Ökosystem. Wir haben mittlerweile ungefähr so um die 300.000 registrierte Nutzer, die über uns Mobilitätsanalysen machen. Dabei ist alles transparent, kostenlos und Open Source. Wir verlangen auch für die API-Zugänge kein Geld. Der Support und die Maintenance findet durch das HIGIT statt und durch unsere Mitarbeiter und entwickelt sich auch durch die Kooperation mit der Universität Heidelberg stetig weiter. Der Open Root Service selber ist relativ einfach integrierbar in bestehende Tools. Es gibt zum Beispiel ein sehr ausgereiftes QGIS-Plugin, mit dem man auf alle Features so zugreifen kann. Es gibt dann auch noch etwas fancigere Sachen wie die Last-Mile-Optimierung. Das sind dann so ein bisschen Auslieferungsszenarien, in dem ich zum Beispiel die korrekte Abfolge beim Ausliefern meiner Pakete zum Beispiel machen kann. Alles basiert auf Open Data und natürlich ganz wichtig auf OpenStreetMap-Informationen. Das Routen wäre so ohne OpenStreetMap absolut unmöglich. In dem Projekt, was wir mit einer Partnerorganisation gemacht haben, war der Partner der Logistikcluster. Der Logistikcluster ist eine UN-Unterorganisation, die sich darum kümmert, dass zum Beispiel Organisationen wie die Welthungerhilfe, die ja sehr stark in der Logistik involviert sind, aktuelle Logistik-Kontextinformationen haben. Ja? Was das genau bedeutet, das zeige ich euch mal hier. Das sind die Länder, in denen der Logistikcluster unterwegs ist, ja, die in Rot. In diesen Ländern gibt es Informationen, zum Beispiel, die für uns jetzt interessant sind, über Zugänglichkeitsinformationen. Wie gut kann man sich auf Straßen bewegen? Wie sicher sind Brücken? Kann man über Brücken passieren? Oder zum Beispiel, sind Grenzübergänge passierbar oder sind sie nicht passierbar? Gibt es Routen, die man präferieren sollte, weil die besonders gut für Logistikauslieferung geeignet sind, etc. Solche Informationen sind drin, Tankstellen, Häfen, Flughäfen, dafür gibt es Statusinformationen. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Grunddatensatz. Und die Herausforderung dieses Projekts, ja, intern heißt es mittlerweile Dynamic Routing, als ich damals den Vortrag eingereicht habe, war das alles immer noch ein bisschen mehr ein Working Title. Genau, wir haben letztes Jahr im März gestartet, wir sind mittlerweile in der Proof of Concept Phase. Ganz wichtig, wir arbeiten im HIGIT fast ausschließlich mit Partnerorganisationen zusammen, die Dinge auch anwenden, die wir bauen. Ja? Das heißt, die Pilotphase bedeutet, dass die Anwendungen, die wir zusammen entwickeln, auch wirklich in die Anwendung kommen. Dabei waren die Herausforderungen am Anfang, dass wir On-the-Fly-Routing mit Änderungen, die im Feld passieren, Missionsdaten, verknüpfen möchten. Ja? Dabei war auch eine Herausforderung, dass diese Informationen häufig in proprietären Datenschnittstellen liegen. Das heißt, die sind nicht so einfach und so ad hoc zugänglich, wie man sich das manchmal wünschen würde. Und das Routing soll genau auf diese in proprietären Datenspeichern liegenden Daten, also dynamisch reagieren. Dieser Thematik haben wir jetzt in der Vergangenheit schon mal ein bisschen angenähert. Das heißt, wir haben diese Latenzlücke, die man zwischen dem jetzigen Zeitpunkt, den Änderungen und dann wieder neuen Routing-Graphen, auf dem man mit abgedateten Informationen sich bewegen kann, zu schließen, haben wir gemacht mit relativ schnellen, hintereinander folgenden Graph-Builds. Das geht ganz gut, da hat man dann immer so einen Versatz von, je nach Größe des Graphes, von ein paar Minuten bis einer Stunde oder einem halben Tag. Genau, aber das beinhaltet natürlich nicht Informationen, die man normalerweise nicht in OSM spiegeln würde, die auch da vielleicht nichts zu suchen haben. Dinge, die temporär sind, die vielleicht die Sicherheit intern von so einer Hilfsorganisation betreffen. Genau. Wir haben uns überlegt, Datenhoheit ist natürlich immer noch ein wichtiger Faktor für uns, Open Source ebenso. Das heißt, die Partnerorganisation soll die Kontrolle über diese Informationen behalten. Wir wollen die nicht übernehmen. Wir wollen auch nicht ersetzend wirken, sondern eher integrativ. Das heißt, wir gucken, dass das globale Fundament nach wie vor OpenStreetMap ist und dass der Graph, dass das, worauf wir routen und das, was das essentielle Grundlage für Navigation mit Open Source Routing Engines ist, nach wie vor OSM bleibt und ist und dass wir so eine Art Missionsoverlay haben. Das heißt, dass wir die Spiegel, dass wir die Daten aus den proprietären Datenspeichern rüberspiegeln können und die sofort verfügbar sind in dem Routing-Erlebnis. Was ihr da im Hintergrund seht, das ist das Dashboard des Logistik-Cluster. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz ein Video an. Ja, also ich springe quasi direkt zum Ergebnis, ohne euch jetzt lange aufzuhalten. Was ihr hier seht, ist ein erstes Probedashboard. Ihr seht auf der Karte relativ viele Details, wie Incidents, ja, die gelben Linien zum Beispiel, die roten, das sind Straßen, die nicht mehr befahren werden können. Jetzt wurde zum Beispiel gerade eine Routenberechnung gemacht. Diese ist einfach nur eine ganz normale Routenberechnung. Ja. Die beinhaltet das ganz normale OSM-Netzwerk. Man kann aber tatsächlich schon auf der rechten Seite, auf dem etwas detaillierteren View, kann man sehen, ja, es gibt Straßenbestandteile, die kann man nur mit Restriktionen passieren. Das heißt, da können nur Fahrzeuge durch, die gewisse Kriterien erfüllen. Darüber hinaus gibt es Straßenbestandteile, die kann man gar nicht mehr passieren. Oder solche, die sind völlig unkritisch. Der rechte View, das ist ganz interessant, das entstand so ein bisschen aus der Feder unseres Partners, ist eine sehr interessante Perspektive auf Routing, die ich so vorher auch noch nicht gesehen habe. Sowas entsteht tatsächlich durch die gute Partnerarbeit, die wir machen, halt einfach direkt mit den Partnern ihre Anforderungen zu erarbeiten, umzusetzen und daraus Ergebnisse zu erzielen, die dann in sowas hier münden. Ja, ihr seht einfach das Status-Dashboard, auf der linken Seite sieht man halt mehr Details zu den einzelnen Sachen, die auf dem Graph abgebildet werden oder hier in diesen Daten. Es geht da viel um überflutete Gebiete, es geht viel um Brücken, die nicht mehr zugänglich sind, gibt unterschiedlichste Sachen. Diese Daten werden erhoben von Mitarbeitern des LOKAI oder auch von Organisationen, die vor Ort arbeiten. Ja, die sind wirklich im Feld, die erheben diese Informationen und wenn in einem Land eine Aktivierung stattfindet, wenn irgendwas passiert ist, irgendein Unglück, dann ist dieser ganze Prozess nochmal viel schneller und es kommen viel schneller Daten rein, die sich auch viel schneller verändern. Genau, auf der rechten Seite seht ihr, der Switch zum Heavy Vehicle, also zum Kraftfahrzeug und darunter seht ihr schon Roads, not passable, passable with restrictions. Was jetzt passiert ist, wir deaktivieren oder sagen wir mal aktivieren den Filter, dass diese Informationen im Routing ab sofort berücksichtigt werden sollen. Das heißt, Brücken, die nicht mehr befahren werden können, werden jetzt rausgenommen. Und ihr seht, das ist ad hoc. Sofort ist das Ergebnis da. Warum das so ist, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Rechts, der Routing View, der lädt noch, aber die Ergebnisse sind bereits da. Das heißt, die Route, die jetzt berechnet wurde, die hat tatsächlich alle Kontextinformationen bereits berücksichtigt, die durch das Feld gefeedbackt wurden in diesem Moment. Die traditionelle Methode, wie man auf einer Route normalerweise Dinge vermeidet, ja, das sind die sogenannten Avoid Polygons. Ja, man zeichnet diese temporären Gebiete ein. Das haben die meisten Routing Engines definitiv mittlerweile auch drin. Das hat so ein bisschen ein Skalierungsproblem. Man kann damit nicht unendlich ins Detail gehen. Funktioniert aber trotzdem immer noch ad hoc. Das heißt, die Route, die ihr jetzt seht, das ist eine kombinierte Route zwischen Realtime-Informationen und gleichzeitig nochmal temporären Avoid Polygons. Ein ziemlich guter, cooler Verschnitt von Features. Und ihr seht auf der rechten Seite, ja, die Route, die ist mittlerweile geclearet. Da gibt es keine Bereiche mehr, die irgendwie kritisch wären oder nicht mehr befahren werden können. Genau. So sieht bei unserer Partnerorganisation das Ergebnis in ihrem internen Dashboard aus. Worum geht es hier eigentlich? Wir haben ein Ereignis, ja, das ist so ein bisschen der Zeitstrahl, wir haben ein Ereignis, es passiert irgendwas. Wir haben eine Überflut, es gibt Zerstörung, das betrifft also das Straßennetzwerk. Relativ zeitnah gibt es erste Informationen, zum Beispiel über Sensoren. Es gibt Satellitenbilder, es gibt alle möglichen Datenquellen, die jetzt von unserer Partnerorganisation erfasst werden, die irgendwie einfließen können. Dann nach und nach gehen die Mitarbeiter ins Feld, fangen an, auch die Situation mit ihren Handys zu mappen. Dann gibt es ab einem gewissen Punkt, ja, hier, das sollen die OSM-Mapper sein. Es gibt dann Aktivierungen zum Beispiel von HOT. Dann werden für bestimmte Zonen auf historischen Satellitenbildern zum Beispiel das Routing-Netzwerk nachgepflegt, wenn das bisher gefehlt hat. Aber das sind natürlich Sachen, ein statisches Routing-Netzwerk auf historischen Daten spiegelt natürlich nicht die Situation dann in dem Moment wieder. Da kommen dann wieder die Missionsdaten der Organisation ins Spiel. Ja, wir haben hier reguläre Graphen-Updates, das heißt, alles, was aus OSM kommt, wird kontinuierlich in den Graph gebaut und wir haben dann hier immer wenn ein Graph fertig ist, natürlich aktuell auf aktuellen OSM-Informationen mögliches Routing. Parallel läuft natürlich immer noch dieser Strang mit den Missionsdaten und da haben wir halt diese kritische Lücke, die wir damals identifiziert haben. So, wie haben wir sie geschlossen? Wir ziehen Punkte, Linien, Flächen und auch Stack, allerdings begrenzt auf Raster, ziehen wir aus den Endpoints heraus oder aus den Datenquellen. Wir matchen die on the fly auf den Graphen, speichern die Sachen ab und es ist ad hoc verfügbar. Ja? Das ist so ein bisschen die, sagen wir mal, die Business-Perspektive auf die Sachen. Und die blauen Pfeile sollen nichts anderes bedeuten, als dass wir kontinuierlich an jedem Punkt des Graphenbilds oder der OSM-Information diese Sachen reinspiegeln können. Immer wenn wir einen neuen Graph gebaut haben, wird sofort ad hoc wieder alles eingespielt und wir haben konstant eine Mischung aus aktuellen OSM-Informationen und gleichzeitig aktuellen Missionsdaten. Aber wir sind auf einer Foskis und deswegen gehen wir noch mal ein bisschen ins technische Detail rein. Wir wollen von den Missionsdaten rüber zur Mobilitätsanalyse. Wir können das machen mit Grenzübergängen, sicheren Routen. Ja, wir haben Brückenzustand, Straßenzustand. Ist natürlich noch zusätzlich interessant für solche Dinge wie Baustellen, Überflutungsdaten, Schatten, Hitze, Luftqualität und so weiter. You name it. All diese Informationen lassen sich rein theoretisch dynamisch auf den Graphen matchen. Was passiert ist, dass diese Informationen erstmal synchronisiert werden müssen. Dann gibt es eine dedizierte Open-Nutzer-Instanz, da passiert die ganze Zeit nichts anderes als ein Matching. Das heißt, wir gucken, wo auf dem Routing-Graph auf dieser Erde bezieht sich diese Information und wir schneiden uns immer diesen ganz kleinen Teil des Routing-Netzwerks raus. So kann man sich es ein bisschen vorstellen und speichern den ab. Das heißt, wir verkürzen den Weg, den eine Routing-Engine braucht, um zu wissen, wo etwas sich im Graph verändert hat. Und das speichern wir in der Datenbank ab und verteilen das an all unsere anderen Routing-Instanzen. Das lässt sich auch außerhalb des Highgates weiterverteilen. Also das ist nichts, was jetzt exklusiv nur das Highgate nutzen kann. Wir sind noch nicht ganz dabei zu wissen, wie so ein Service oder wie auch das endgültige Produkt davon aussehen kann. Aber so funktioniert es bei uns intern. Wir können das dann auf Fußgänger, Fahrrad, Auto und Schwerlast verteilen. Und zack, haben all diese Profile die gleichen grundlegenden Veränderungen im Routing-Netzwerk drin. Der Endnutzer kann das dann über API, Maps, QGIS, wie auch immer, mit customisierbaren Profilen abrufen. Hier mal ein Beispiel mit Überflutungsinformationen. Vorhin haben wir das von dem Partner gesehen. Das war halt hauptsächlich auf Punkte, Linien, Polygonen basiert. Das hier ist zum Beispiel auf Überflutungszonen fokussiert. Wir rufen aus einem Stack-Raster-basierten Endpoint jetzt vom Global Flood, Emergency, Copernicus Layer, rufen wir die Informationen ab. Die werden konvertiert und auf den Graphen gematcht und dann sind super interessante Sachen möglich. Man kann die Überflutungsinformationen kombinieren mit zum Beispiel zerstörter Infrastruktur oder präferierter Infrastruktur. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne Überflutungen vermeiden, aber ich möchte gleichzeitig also vornehmlich auf Straßen fahren, die für meine Logistik geeignet sind. Das heißt, diese komplexen Kombinationen kann man machen. Diese Überflutungsinformationen beinhalten zum Beispiel auch Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Also wie wahrscheinlich wurde hier Flut detektiert? Das heißt, ich kann auch eine Routing-Entscheidung machen und sagen, ich möchte gern alles vermeiden, was 100% wahrscheinlich eine Überflutung ist. Aber alles, was nur bei 80% ist, gewichte ich ein bisschen weniger, so ein bisschen auf der Mitte, sodass wir da so einen kleinen Spielfaktor haben. Solche Dinge sind damit möglich. Genau. Also nochmal zusammenfassend. Wir haben es geschafft in diesem Projekt, dass wir die Logistikcluster Missionsdaten live synchronisieren. Live bedeutet da so ein Versatz von ein paar Sekunden bis zu 30 Sekunden. Das haben wir als live eingestuft und können die auf den Graphen matchen. Wir können dynamisch die Dinge vermeiden wie Grenzübergänge, Brückenzustand, Straßenbefahrbarkeit und Überflutungsgebiete. Diese Sache ist weltweit skalierbar. Es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob wir das auf einem kleinen Graphen oder auf einem weltweiten Graphen machen. Das geht ad hoc. Und wir können die Input-Daten, die Datenquellen, ziemlich einfach erweitern. Momentan ist es Stack und es ist ein proprietärer S3JSON. Das läuft alles über GDAL, das ist relativ angenehm. Aber wer die GDAL, Vektor und Raster Input-Formate kennt, der weiß, wie viel Potenzial da drin steckt. Und unser Ziel wäre eigentlich dann noch viel mehr Datenquellen zu aktivieren, sodass jeder mit seiner Postgres oder mit seinem GeoJSON arbeiten kann. Genau. Alles machen wir natürlich Open Source. Wir haben so ein bisschen den Anspruch, das vielleicht auch als Dienst anzubieten, als kostenlosen Dienst, damit man sich das Setup sparen kann, wie genau das aussehen kann. Das wird sich noch zeigen. Wir würden tatsächlich ab einem gewissen Punkt gerne einen Grundstock an sinnvollen Datenquellen wie Flut, Luftqualität und Schatten mit anbieten, sodass man sich nicht alles immer selber besorgen muss. Genau, und von dem einfachen Anbieten von weiteren Datenformaten habe ich ja gerade schon gesprochen. Genau, das ist mein Kontakt. Wenn Sie gerne später sprechen möchten, machen Sie sich ein Foto. Ansonsten sind die Folien ja auch online und ich bin noch hier nach dem Talk, noch ein paar Stunden heute. Genau, das war es soweit. 3 Minuten.
Wunderschön, es war sehr schnell, sehr spannend. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für die Fragen. Es gibt wieder eine Frage auf Englisch. Ich kann es auch leider nicht live übersetzen.
Ja, wir gucken, wie wir es hinkriegen.
Genau, dann einfach auf Deutsch antworten und dann vielleicht kurz in Englisch zusammenfassen. So, traffic data is crucial for routing services, especially during emergencies. This situation can severely disrupt humanitarian aid and evacuation routes. Are you considering assessing real-time traffic information?
Also grundsätzlich sind Real-Time-Traffic-Informationen möglich. Da ist natürlich immer die Einschränkung, dass man überhaupt erstmal Zugriff haben muss. Ja, man muss die Daten bezahlen können, man muss die Lizenzgebühren bezahlen können. Das ist immer ein relativ einschränkender Faktor. Deswegen liegt der Fokus bei uns eher auf offenen Daten. Ja, aber wir freuen uns natürlich, wenn solche Dinge da auch mit einfließen können. Ich denke aber eher, dass die Perspektive da von außen kommen muss mit einem tatsächlichen Requirement. Warum wir das machen sollen. Vielleicht nochmal auf Englisch. Thanks for the question. Basically, real-time traffic information is quite expensive and not that accessible as the rest of the open data. That's why we focus more on open data itself, but if whomever posted that question is ready and interested to join such a development, feel free to contact us.
Cool, danke dir. Arbeitet ihr auch mit deutschen Katastrophenschutzbehörden zusammen?
Derzeit noch nicht. Das hier war eine Pilotphase mit einem Partner. Wir hoffen natürlich, dass das inspiriert und dass wir mit mehr Partnern an mehr Use Cases rangehen. Wir haben das sehr stark fokussiert auf User Stories, die wir mit dem Partner ausgearbeitet haben. Wenn wir das erweitern, freut uns das. Kommt einfach auf mich zu und dann sprechen wir darüber.
Jetzt kommt eine sehr gut passende Folgefrage. Wie kommt das Angebot zu den Einsatzkräften?
Darum kümmern wir uns tatsächlich nicht. In diesem Fall war der Zugang direkt durch die Plattform des Partners, also die Logistik, die LogAI, die Logistik Cluster Information Exchange Plattform. Da sind bereits die Nutzer dieses Partners drinne, ongeboardet, die wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, das Ziel ist, dass wir nach wie vor integrativ sein werden. Wir wollen keine Plattform bieten, die jetzt alles ersetzt. Wir wollen leicht integrierbar sein in das, was sowieso schon da ist und benutzt wird.
Sehr schön. Jetzt vielleicht noch eine technische Frage. Bei der Routenberechnungsdemo waren manche Straßen waren grün und andere grau. Heißt das grau, dass die Routen nicht frei geprüft sind oder sind die Routen nur entlang von geprüften Routen erstellt?
Genau, ich denke, für grau gibt es seit einer gewissen Zeit keine Information oder gab es noch nie Informationen. Das ist die Konsequenz bei grau. Rot bedeutet in diesem Fall, dass die Dinge nicht mehr befahrbar sind. Grün ist eine Präferenz und gelb ist mit Restrictions oder mit Einschränkungen. Das heißt, nur gewisse Fahrzeuge können sich auf dieser Straße bewegen.
Genau. Sind die Ender-IDs, die bei manchen zurückgegeben werden, über OSINT-Daten-Updates hinweg stabil?
Nein, sind sie nicht. Okay. Der Graph verteilt eigene IDs. Wir können es theoretisch umlegen auf OSM-IDs, aber die Sache ist, es ist so schnell, die Sachen wieder zu matchen, das ist einfach zu viel Aufwand. Das heißt, wir machen es einfach nochmal neu, falls sich da der Graph verändert.
Weiter mit technischen Fragen. Kann es auch ermittelt werden, welche kilometermäßig minimale Wege wieder hergestellt werden müssen, um den Ort XY erreichen zu können?
Puh, über ein gewisses Szenario, das man sich ausdenken kann, bestimmt. In diesem Projekt haben wir darauf jetzt keinen Fokus gelegt. ja, ich denke mal, das sollte möglich sein, aber wie gesagt, hier war der Fokus jetzt erstmal auf was anderes. Da geht es quasi nur darum, von A nach B zu kommen. Wir wollen das Ziel erreichen und wollen reagieren auf Dinge, die ausfallen. Genau, das wäre ein anderer Use Case, würde ich sagen, aber geht schon.
Mhm. Und jetzt wahrscheinlich die allerletzte Frage. Seid ihr beim Routen in osm.org genauso schnell wie in der gezeigten Anwendung?
Ja, sind wir.
Cool, okay. Dann vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, danke.